der Moment, wo ich dachte, oh Gott, ich kann hier nicht weg, den hatte ich eigentlich die ganze Überwinterung nicht. Also die ganzen 8 Monate, die wir allein waren, hatte ich den nicht einen Tag tatsächlich. Man ist einfach von der Realität aus Eis, Wind und Licht umgeben, von der unglaublichen Reinheit, von der Weite, die einen rauszoomt, dass man wirklich ganz real das Gefühl hat, wir wohnen im Universum. Das Weltall ist unsere Nachbarschaft. Wir sind in den Sternen und kleben hier auf so einer kleinen Kugel als Ameisen, die in der Zeitachse der Welten Wimpernschlag sind. Also die eigene Wichtigkeit wird ganz, ganz klein.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gender Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Aurelia Hölzer. Die Gefäßchirurgin ist eigentlich Oberärztin an einem Universitätsklinikum. Seit ihrer Jugend hat sie aber eine stark ausgeprägte Faszination für Polargebiete. Nach einem Sabbatical in Alaska und Nordnorwegen überwinterte sie 2022 in der Antarktis. Als Stationsleitung der Neumayer Station 3 des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung war sie zudem auch die einzige Ärztin des 9-köpfigen Überwinterungsteams. 54 Wochen verbrachte sie insgesamt in der eisigen Kälte, 7 Monate davon abgeschnitten von der Außenwelt, ohne jede Möglichkeit zurückzukehren, nicht einmal im Notfall. Ihre Erfahrungen in dieser Welt aus Eis und Licht hat sie nun in ihrem Buch Polarschimmer aufgeschrieben. Ich wollte von ihr wissen, wie man sich auf einen solchen Aufenthalt vorbereitet, was passiert, wenn wirklich etwas schief geht und ob die Faszination für die eisige Natur und ihre Besonderheiten je nachlässt. Wenn dir diese Episode von Gen & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2 Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Aurelia, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zumindest virtuell treffen können, um über deine Erlebnisse sprechen zu können, was du da so alles mitgemacht hast und gesehen hast. Da kommen wir aber gleich dazu. Erstmal herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Du hast in der Antarktis überwintert. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt für jeden, der noch nie da war, was auf die allermeisten Menschen natürlich zutrifft. Eigentlich bist du Gefäßchirurgin. Mhm. Wie kam es denn überhaupt dazu? Fangen wir mal ganz von vorne an.
Das ist eine lange Geschichte, die ich kurz gefasst eigentlich so in 3 Etappen zusammenfassen könnte. Das erste war ein Buch, was ich als Kind gelesen habe über eine Überwinterung auf Spitzbergen. Und es hat für mich diese Begeisterung für die Polarregionen losgetreten, die einfach ewig nicht rankamen. Und dann, als ich Oberärztin an der Uniklinik war und ein Sabbatjahr gemacht habe, da ist mein ganzes Leben auseinandergeflogen, alle Pläne. Und dann habe ich mich auf den alten Traum besonnen und bin nach Alaska gegangen, nach Nordnorwegen. Das war der dritte Punkt und der zweite und der dritte war eine Schnapsidee, im Internet zu googeln, ob es nicht irgendwelche Arztstellen auf Spitzbergen gibt. Und da sprang mir die Stellenanzeige für die Forschungsstation in der Antarktis, also Süden, entgegen. Und so kam der Traum durch eine ganz andere Tür.
Und dann bist du nach diesem Sabbatical, nach der Zeit in Alaska und Nordnorwegen, bist du dann 2022 in der Antarktis gelandet. Du warst Stationsleitung der Neumayer Station 3 des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Was passiert denn auf dieser Station eigentlich für diejenigen, die noch nie davon gehört haben? Also was genau ist Sinn und Zweck dieser Station? Was wird da erforscht?
Also im Grunde wird das System Erde erforscht. Von Instituten wie dem Alfred-Wegener-Institut, also die Zusammenhänge von Ozean, Atmosphäre, Eis und Klima. Und da die Polarregionen so ein bisschen die Küche für unser Klima sind oder eine ganz wichtige Rolle spielen, muss man auch an den Orten, an denen keiner wohnt und kaum einer wohnen will, eben Daten erheben. Und dafür ist die Station da. Die trägt einen wichtigen Mosaikstein für den Verständnis vom großen Ganzen bei. Und ganz konkret sind es wissenschaftliche Observatorien zu Wetter, zu Luftchemie, zu wo klimawirksame Gase und Aerosole gemessen werden und zur Geophysik, also Erdbeben und Erdmagnetfeld und viele Nebenprojekte. Das läuft ein Jahr durch und im Sommer ist natürlich die Antarktis zugänglich, dann sind viel mehr Wissenschaftler, viel mehr Techniker da und dann laufen noch ganz viele andere Projekte.
Jetzt hast du dich ja mit dem Thema Medizin dort auch beschäftigt, hast auch dich mit der Frage beschäftigt, die dann so ein bisschen in Richtung fast schon Weltraummedizin ging. Wieso testet man sowas genau da, wegen der Abgeschiedenheit, weil keine Versorgung von außen möglich ist? Oder warum macht man das ausgerechnet dort?
Also die Überwinternden, die können ja viele Monate nicht weg, auch nicht im Notfall. Und leben in einer kleinen Gruppe in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung. Und das macht es so ähnlich einer Raummission, wie es auf der Erde halt nun mal sein kann. Ne? Also alle Szenarien, da gibt's ja immer wieder so Testcamps und so weiter, die sind nie absolut. Das heißt, wenn in diesen Testcamps für irgendwelche Weltraummissionen jemand durchdreht oder jemand einen Herzinfarkt bekommt, wird er rausgenommen. Bei uns nicht, weil es halt nicht geht. Und die Dunkelheit kommt noch dazu. Die macht auch viel mit dem Gehirn und deswegen erforschen die NASA, die Charité Berlin und die Uni München Veränderungen, die dort passieren. Veränderungen am Gehirn und Veränderungen am Immunsystem vor allen Dingen. Und diese Studien weiterzuführen war eine meiner Aufgaben.
Man kommt da mehrere Monate nicht weg, hast du schon gesagt, egal was ist, also man kann da einfach nicht weg. Wie bereitet man sich denn darauf eigentlich vor? Weil gut, jetzt könnte man sagen, vielleicht passiert in dem halben Jahr nicht viel, aber andererseits gibt's ja auch unvorhergesehene Dinge und vielleicht hat der ein oder andere da vorher dann direkt mal Panik. Was wäre, wenn? Die Frage stellt man sich ja dann immer ganz gerne. Kann man sich da überhaupt vernünftig drauf vorbereiten, auf die Situation zu sagen, ich bin jetzt für mehrere Monate mitten im Nirgendwo, im wahrsten Sinne des Wortes, auch die Zahl der Aktivitäten, die ich dort machen kann an Freizeit oder Ähnliches, sind ja sehr beschränkt. Wie bereitet man sich?
Nein, wenn ich das sagen darf.
Okay.
Aber da können wir später noch.
Aber wie bereitet man sich darauf vor?
Ich glaube, man muss damit okay sein, ins Unbekannte zu gehen. Sich darauf einzulassen, dass man nicht weiß, was passieren wird. Damit muss man irgendwie okay sein. Und jeder macht es irgendwie, denke ich, im Vorfeld anders mit sich aus. Bei mir war die Haupthürde tatsächlich die Vorstellung, dass eine meiner Mitüberwinternden, die ich ja da noch gar nicht kannte zur Bewerbungszeit, dass einem von denen was passieren könnte, was ich als Ärztin und Chirurgin nicht retten kann und dass ich mich davon oder dass ich daran mein Leben lang im Grunde unter dieser Bürde dann gehe. Das ist eine furchtbare Vorstellung und letzten Endes habe ich mich auch darauf eingelassen, dass ich dieses Restrisiko nicht ausschließen kann. Und das ist ganz was anderes, wenn man seine besten Freunde operiert, als wenn man fremde Menschen operiert. Das war für mich in der Vorbereitung wichtig und alles, was mein Risiko angeht, damit war ich fein.
Du hast auch mal erzählt, dass es immer neue Leute sind, die dort überwintern, damit man eben nicht diese Gruppendynamik hat, dass der eine schon alles weiß und die andere vielleicht noch gar nichts weiß und dann einer den Ton angibt sozusagen. Ich als Laie würde sagen, ist es nicht viel einfacher, wenn man einfach nur Leute dahin schickt oder großteils Leute dahin schickt zur Überwinterung, die schon öfter da waren und sich auskennen? Oder ist das wirklich so ein Vorteil, wenn alle in dieses Unbekannte hineinstarten?
Also ich kann nur aus unserer Erfahrung sprechen. Ich bin ja nicht von Seiten des Instituts diejenige, die das konzipiert. Aber es lebt unglaublich vom Zauber, der Gemeinsamkeit, vom gemeinsamen Entdecken, vom Staunen, vom sich gemeinsam zurechtfinden in dieser anfangs ja völlig fremden Welt. Wir waren alle noch nie dort, wir haben alle noch nie überwintert. Und es lebt auch davon tatsächlich, dass man weiß, das hier ist einzigartig. Dieser Tag kommt nie wieder. Also wir haben, glaube ich, wirklich das ganze Jahr genossen und das als ein unglaubliches Privileg empfunden, überhaupt dort sein zu dürfen. Deswegen glaube ich, die Einmaligkeit, ich glaube, die ist sinnvoll.
Wann war denn eigentlich der erste Moment, wo du realisiert hast, okay, ich bin jetzt hier wirklich weit weg von allem und ich komme hier wirklich nicht weg und dann vielleicht entweder gesagt hast, ach doch, ist eigentlich auch mal schön so, oder vielleicht sogar ein bisschen ins Grübeln gekommen bist und gesagt hast, oh, es ist wirklich noch lange die Zeit, die ich hier bin.
Also am ehesten der Moment, wenn das letzte Flugzeug die Sommerbewohner abholt, ne? Und dann sind wir alle mit zur Landebahn gekommen und wir hatten irgendwie Transparente mit guter Heimkehr und haben gewunken und sind noch neben dem Flugzeug hergerannt und dann hebt das ab und verschwindet als kleiner Punkt im Himmel. Und dann bleibt man als kleine Gruppe übrig und es ist ein ganz, ja, ein sehr stiller Moment, aber auch ein Moment, den wir sehr gefeiert haben, weil wir haben uns genau darauf beworben und genau darauf hatten wir Bock. Also der Moment, wo ich dachte, oh Gott, ich kann hier nicht weg, den hatte ich eigentlich die ganze Überwinterung nicht. Also die ganzen 8 Monate, die wir allein waren, hatte ich den nicht einen Tag tatsächlich.
Wie sieht denn da so ein Alltag aus? Gibt es überhaupt Alltag? Also hat man sowas wie Routinen, wenn man dort ist? Oder ist eigentlich jeder Tag so ein bisschen anders?
Es gibt recht viel Routine. Es gibt ja gesetzte Aufgaben. Wir haben einfach einen Haufen Arbeit und jede Position ist ja nur einfach besetzt, außer die Geophysik. Also da sind ja Ingenieure, Wissenschaftler, ein Koch und ein Chirurg. Jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Takt, der sich aus dem entsprechenden Beruf herleitet. In meinem Fall war der Alltag im Grunde morgens erstmal gucken, was macht das Wetter? Gibt es neue Satellitenbilder übers Eis? Gibt es neue Spalten? Kommt ein Eisberg vorbeigefahren? Friert die Bucht zu? Und dann E-Mails checken. Manchmal kamen auch Anfragen von außen. Und dann gibt es immer wiederkehrende Aufgaben, Sicherheitsequipment durchchecken, Brandschutz durchchecken, mich ums Hospital kümmern, den anderen helfen, Öffentlichkeitsarbeit machen, Wasserhygiene testen. Also da gibt's so Sachen, die kommen in regelmäßigen Abständen und die müssen einfach abgearbeitet werden, die Fahrtrassen kontrollieren und neu ausflaggen, dass wir auch bei schlechtem Wetter sehen, wo unsere sozusagen Wege sind, die ja auch einfach nur Eis und Schnee sind, aber die Routen eben, solche Sachen. Und dann kommt eben auch Unvorhergesehenes, irgendjemand braucht Hilfe oder irgendjemand braucht halt doch mal einen Arzt. Das ist jetzt ja kein tagesfüllendes Geschäft bei neuen Leuten, die alle gesund sind.
Sobald man vor die Tür geht, ist es ja nicht unbedingt die menschenfreundlichste Umgebung. Es ist unglaublich kalt, es ist wahnsinnig windig, es ist die meiste Zeit im Winter dunkel. Gab es denn da auch Situationen, wo deine medizinische Expertise wirklich zum Einsatz kam? Also unabhängig von jetzt mal kleinen Check-ups und vielleicht einer Erkältung, die mal jemand hat und irgendwo Unterstützung gebraucht hat, sondern wo es dann mal wirklich auch ernster wurde?
Also wir haben keine dramatischen Unfälle gehabt, aber so kleinere Sachen sind ja immer mal, ne? Aber das Einzige war tatsächlich ein Flugzeugingenieur, der bei uns hängen blieb vom letzten Flugzeug, das bei uns tanken wollte, um den Kontinent zu verlassen, der sehr, sehr krank war. Der hatte eine Erkrankung, die tödlich sein kann und die auf Herz und Nieren schlägt. Und die war sehr verschleppt. Und bei dem, um den habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich nicht genau wusste, ob der die Kurve kriegt. Aber den haben wir dann anbehandelt und das ging. Aber das war eigentlich das war die einzige wirklich schwere Erkrankung.
Wie muss man sich die medizinische Ausstattung da vor Ort vorstellen? Also was hättest du da im Ernstfall überhaupt an Equipment auch zur Verfügung?
Man hat ganz viel. Also ich hatte einen OP-Röntgengerät, Röntgengerät für Knochen im OP, für normale Untersuchungen, für Zähne, Zahnbohrer, Ultraschallgerät, EKG, Labor, muss ich natürlich alles selber bedienen. Und man kann dort sehr viel machen. Also man kann Infektionen behandeln, man kann Augen, Ohren, Magenprobleme behandeln. Man kann Blinddarm rausnehmen, den Bruch stabilisieren. Man kann sogar einen Kopf aufbohren, wenn jemand eine Hirnblutung hätte. Also das Limit ist eigentlich, dass es nur 2 Hände gibt. Wobei der Koch und die Geophysikerin mein Krankenhausteam waren. Die haben auch viel geholfen, die waren auch wirklich gut. Aber die haben natürlich nicht 10 Jahre Erfahrung und wissen sofort, was sie machen müssen. Und das Limit ist natürlich auch, dass es keine Blutbank gibt. Das heißt, schwere Verletzungen kann man dort kaum oder nicht behandeln.
Du hast vorhin schon erzählt, deine Faszination für Polargebiete ging eigentlich schon als Jugendliche los. Du hast damals das Buch von Christiane Ritter, Eine Frau erlebt die Polarnacht, gelesen und irgendwie entstand da diese Faszination in dir. Jetzt ist es ja oftmals so, wenn man dann die Realität erlebt, dass den Vorstellungen, die man sich damals irgendwie so in seinem Kopf gemacht hat, nicht so ganz entspricht oder vielleicht irgendwelche Dinge ganz anders sind oder vielleicht sogar noch schöner sind oder weniger schön. Gab es da Punkte, wo du im Realitätscheck sozusagen gesagt hast, oh ja, so habe ich es mir vielleicht dann doch nicht vorgestellt?
Also ich habe mir von Anfang an eigentlich nicht vorgestellt, dass es ähnlich wird wie bei ihr, weil sie in einer Bretterhütte auf Spitzbergen saß und ich auf einer raumschiffartigen Forschungsstation in der Antarktis. Und allein landschaftlich ist mir, ohne dass ich jemals vorher in der Antarktis war, vorher schon klar gewesen, dass das was völlig, völlig anderes ist als die arktischen Breiten, die ich kenne, also Alaska und Nordnorwegen, dass das atmosphärisch ein ganz anderer Schnack ist. Und das hat sich auch wenn ich noch kein Gefühl dafür hatte, das hat sich total bestätigt. Das ist eine ganz andere Welt, auch wenn es auch Eis und Schnee hat und auch flach sein kann. Das hat was sehr Menschenfernes und sehr außerirdisch Anmutendes. Also man hat das Gefühl, man wohnt im Weltraum, in so einer Weite. Und das ist ein Kontinent, der nie besiedelt war, der Millionen Jahre altes Eis hat, der größer ist als Europa. Das drückt sich alles in der Atmosphäre durch. Und diese Gemütlichkeit, die man vielleicht von so einer Überwinterung ableiten mag, die fällt da auch weg. Ne? Ich habe die Station total geliebt und auch die Antarktis als Atmosphäre, aber dieses Kuschelige, was man so im Winter mit Nordeuropa verbindet oder so, das ist dort nicht. Und was natürlich auch ein entscheidender Unterschied ist, ist einfach die Gemeinschaft. Ne? Die Gemeinschaft aus 9 Menschen, die so ein 9-köpfiger Vogelschwarm werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt da unten und einer der schönsten Geschenke, die man in der Überwinterung mitnehmen kann.
Jetzt ist es ja die meiste Zeit ziemlich dunkel. Hat man denn eigentlich dann irgendwann überhaupt noch so ein Gefühl für Tag und Nacht oder verschwimmt das alles so ein bisschen und man verliert da so die Tageszeiten? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es geht grundsätzlich so einiges flöten. Man hat ja dann auch recht wenig mit Deutschland zu tun, ab und zu mal, aber man ist da schon abgekoppelt. Dann hat man ja eigentlich auch die Wochenstruktur erschließt sich nur daraus, dass es montags Nudeln, freitags Fisch und samstags Eintopf gibt. Ansonsten ist es einfach eine Aneinanderreihung von Zeitscheiben, in denen es mal dunkel und mal hell ist. Und wenn es dann natürlich fast nur noch dunkel ist, also wir hatten mittags schon immer noch Dämmerung, dann gerät da vieles aus den Fugen. Also da bin ich vom Biorhythmus, von der Konzentrationsfähigkeit, vom ganzen mentalen Setting her schon wirklich verändert gewesen in der Zeit, definitiv.
Kann man denn da eigentlich irgendwo auch aus medizinischer Sicht vorbeugen, dass man gerade gegen diese mentalen Herausforderungen auch was macht? Also wenn man nach Nordeuropa schaut, dann nehmen ja ganz viele Leute ganz proaktiv Vitamin D zum Beispiel ein, um da irgendwo diesem Lichtmangel auch vorzubeugen. Gibt es da Dinge, die man auch auf der Station macht, um da die Leute einigermaßen fit zu halten und mental auch fit zu halten?
Definitiv. Also es gibt Schrauben, an denen kann man nicht drehen. Das ist das Setting, ne? Die Dunkelheit, immer das gleiche Haus, immer lebensfeindliche Umgebung. Und die Schrauben, an denen man drehen kann, das ist beispielsweise Bewegung. Also Vitamin D haben wir auch genommen, aber Bewegung ist gut fürs Hirn. Und natürlich für die Psyche, beides muss man so ein bisschen hegen und pflegen. Und tatsächlich das Soziale. Das Soziale, damit steht und fällt die mentale Gesundheit, weil wir haben niemanden sonst. Das heißt, wir sind unser Ein und Alles. Und wenn man sich da nicht wohlfühlt, nicht getragen fühlt, nicht geborgen fühlt, nicht verstanden, gesehen, eingebunden fühlt, dann kann alles ins Rutschen geraten. Und das ist das A und O. Und auch tatsächlich Spaß haben, nette Aktionen machen, wo wir wieder bei der Freizeit sind, wo wir ganz, ganz, ganz viel gemacht haben. Und das ist das stabilisiert und macht einfach glücklich, ne? Und der Rest geht damit einher und ist auch eine ziemlich interessante Erfahrung, muss ich sagen.
Erfordert das aber nicht auch wahnsinnig viel Disziplin zu sagen, nach, ich sage jetzt mal, 2 Monaten oder so, machen wir immer noch neue Dinge dort, neue soziale Aktivitäten neben der Forschungsarbeit, die ja ohnehin weitergeht, aber dass man dann auch wirklich noch die Motivation hat zu sagen, ach komm, jetzt machen wir heute nochmal einen Filmabend oder irgendwie einen Spieleabend oder was auch immer man alles dort so machen kann.
Also ich glaube, so der Antrieb wird schon insgesamt ein bisschen lahmer, haben die meisten so ein bisschen weniger Schwung, aber in Summe war da immer noch ganz viel vorhanden und wir haben da unheimlich viel gemacht von irgendwelchen Escape Rooms, die organisiert wurden, Schnitzeljagden, Zeltcamp draußen, alle möglichen Aktionen in der Werkstatt gebastelt, uns gegenseitig Kurse gegeben, Filme gedreht, Feste gefeiert, Mottoabende. Wir haben eine Nachrichten, also einen Kalender zu Mitwinter hin gedreht, den wir online gestellt haben auf unseren Blog, wo wir einfach unsere Arbeiten vorstellen, Quatsch gemacht haben, Rezepte, alles Mögliche und dann eine Nachrichtensendung für den Mitwintertag selber. Und sowas hat uns natürlich wahnsinnig über Wasser gehalten und es hat einfach auch irrwitzig Spaß gemacht, weil man halt, also hier hat man ja gar nicht ständig Leute vorrätig, ein ganzes Haus voller Werkzeuge, voller Sachen, mit denen man improvisieren kann. Und in so einer Gruppe viel auf die Beine zu stellen, das hatten wir eigentlich den ganzen Winter durch, ja. Trotz ein bisschen Lahmarschigkeit in der Dunkelheit.
Wie muss man sich, du hast es gesagt, so eine Art raumschiffartiges Gebilde, in dem ihr da in dieser Station gelebt und gearbeitet habt. Wie muss man sich das innen vorstellen? Also was ist da alles drin in dieser Station?
Im Grunde alles, was wir brauchen. Also unten im 2. Stockwerk unter dem Eis, es gibt 2 unter und 2,5 über dem Eis, da ist die Garage, da stehen die Fahrzeuge. Und im U1, also 1. Etage unterm Eis, da sind dann beispielsweise Lagerräume, Sportraum, Batterieladeraum, Gefahrstofflager, solche Dinge, Werkstatt. Und in den oberen Stockwerken sind dann Blockheizkraftwerk, Hospital, Schlafzimmer, Labore, auch noch mehr Lagerräume, noch mehr Werkstätten. Also die Station hat alles, was man technisch zum Leben braucht. Also für Strom machen, für Wasser machen, für Wärme machen, für Krankenhaus, Apotheke, für Wissenschaft und für wohnlich sein. Das ist so ein All-in-One-Haus. Aber sehr technisch natürlich. Stahltreppen, überall Lüftungsrohre, das Heizkraftwerk brummt, wenn man da auf dem Flur davor steht und so weiter. Aber es hat trotzdem, man denkt es am Anfang nicht, wenn man zum ersten Mal reinkommt, aber es hat eine wahnsinnige Gemütlichkeit. Und wenn der Sturm kommt, dann bebt das alles. Also dann wird das ganze Haus so ein bisschen geschaukelt wie so ein fahrender Zug.
Es steht ja quasi auf Stelzen, richtig?
Mhm, genau.
Was hast du denn außerhalb des Hauses so alles erlebt? Also es gibt natürlich sehr viel Schnee und Eis drumherum. Du hast aber gerade auch schon erzählt, es gibt eine Bucht, die nicht allzu weit entfernt ist, die gerne auch mal zufriert, wenn es dann richtig kalt wird. Es gibt zumindest mal Pinguine, richtig, ja, in der Nähe, die ab und zu auch mal vorbeikommen.
Genau, also wir waren ganz viel draußen, weil es einfach unglaublich schön ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für eine Schönheit diese Stille hat und dieser Ort, der so ganz sein eigenes ist. Also das Eis hat so eine lebendige und so eine vollkommene Ausstrahlung. Das ist wirklich, da kann man sich gar nicht satt sehen. Und dann ändert sich ja auch ständig durchs Jahr oder je nach Tag auch das Licht, das Wetter. Unfassbare Stürme, unglaubliche Sternenhimmel, stundenlange Sonnenuntergänge. Also da kriegt man nie genug davon rauszufahren. Und mit dem Licht ändert sich auch ganz krass die Atmosphäre. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht, wir hatten, glaube ich, nie das Gefühl von Monotonie, außer wenn es jetzt mal 3 Wochen am Stück stürmt oder so, was es auch öfter tut, dann schon. Und die Pinguine waren natürlich großartig. Die brüten auf der zugefrorenen Bucht. Das sind 25.000 oder so, von denen natürlich die Hälfte irgendwann fressen geht, die andere Hälfte weiter brütet. Aber die haben wir ganz viel besucht und die kamen auch immer vorbei, wenn wir Messarbeiten auf der Bucht gemacht haben oder wenn wir draußen zu tun hatten. Dann kam da immer mal wieder eine Delegation, um zu quatschen und nach uns zu gucken.
Was ihr natürlich auch viel gesehen habt, waren Polarlichter und die unglaubliche Sternenkulisse natürlich auch, weil es gab ja keine Lichtverschmutzung in dem Sinne. Das heißt, ihr habt da freien Blick auf ein wahnsinniges Spektakel gehabt. Sieht man sich da eigentlich irgendwann auch mal, ja, vielleicht nicht satt, aber verliert es irgendwann die Faszination oder bleibt es immer so wie beim ersten Mal?
Eigentlich nicht. Es ist immer der Wahnsinn. Also es gab immer so ein bisschen so einen Bogen, so einen stehenden milchig-grünen Bogen im Süden, den gab es fast immer und für den sind wir schon dann irgendwann nicht mehr aufgestanden. Aber im Grunde, man kann sich an diesen ganzen Stimmungen nicht satt sehen. Also ich mich nicht. Also die Sternenhimmel sind unfassbar, auch weil die Luft so total trocken ist. Die Polarlichter sind der Wahnsinn, aber selbst wenn es einfach nur tintenschwarz ist bei tiefen Wolken und es einfach stürmt und die ganze Welt mit so einer Urgewalt aus den Fugen ist, selbst wenn man sich da einfach aufs Dach legt in den Windschutz von dieser Wetterballonhalle, diesem orangenen Aufbau und sich einfach dieses schwarze Tosen anguckt oder zu sehen gibt's dann ja nichts, aber einfach in dieser Atmosphäre ist, das ist unfassbar toll, eigentlich bei jedem Wetter.
Was macht das mit einem selbst eigentlich? Also wenn man hier in Deutschland ist, den ganzen Tag irgendwie auch mit Nachrichten und Dingen, die passieren, versorgt ist und alle 5 Sekunden irgendwas Neues passiert, wo man sich auch irgendwie dazu verhalten muss. Natürlich, ihr wart dort auch online, ihr habt natürlich auch mitbekommen, was auf der Welt so passiert, aber setzt das Ganze nicht auch nochmal in eine andere Relation, dass man da dann auch mal für eine Zeit so fern von allem ist?
Also für mich war es so, dass ich völlig abgekoppelt war von der Menschenwelt, ne? Die sich ja sehr um die eigenen Belange dreht. Und auch wenn man die Nachrichten hört, man fühlt sie nicht. Also man ist einfach von der Realität aus Eis, Wind und Licht umgeben, von der unglaublichen Reinheit, von der Weite, die einen rauszoomt, dass man wirklich ganz real das Gefühl hat, wir wohnen im Universum. Das Weltall ist unsere Nachbarschaft. Wir sind in den Sternen und kleben hier auf so einer kleinen Kugel als Ameisen, die in der Zeitachse der Welten Wimpernschlag sind. Also die eigene Wichtigkeit wird ganz, ganz klein. Und ansonsten besteht das Leben aus ganz konkreten Aufgaben, ganz konkreten Problemen, die man eben löst. Und wenn das Sachen sind, die man nicht lösen kann, wie beispielsweise 3 Wochen Sturm oder so, oder die letzten Orangen sind aus, dann wird das mit einem Schulterzucken ignoriert. Also man rennt nicht gegen Wände, die man nicht einrennen kann. Und das hat was sehr Entspanntes, weil man in vielerlei Hinsicht ist man ausgeliefert und hat da drin trotzdem riesige Spielräume. Und das sind so die Koordinaten, die dann ganz groß werden. Die Distanz, die Spielräume und dass man sich einfach Sachen, die man nicht ändern kann, einfach hinnimmt. Ganz entspannt.
Gab es denn auch Dinge, die dir wirklich gefehlt haben vor Ort in der Zeit? Also wo du dann irgendwann gemerkt hast, oh, das wäre jetzt schon irgendwie schön?
Nee, überhaupt nicht. Wir hatten einen wahnsinnigen Spaß dran, mit dem zu improvisieren, was da ist. Also dann waren zum Beispiel die Salzstangen aus. Wir haben ganz viel Salzstangen immer gegessen und dann haben wir halt selber welche gebacken. Oder man nimmt sich das nächstbeste und überlegt sich, was kann man da Geiles draus machen? Gefrorene Mangos, ja. Die waren irgendwie das ganze Jahr der Renner und es macht total Spaß, die Dinge zu feiern, bis sie weg sind und dann feiert man eben das nächste. Und mir war das ganze Jahr durch, auch wir haben ja keine Steine, keine Erde, keine Pflanzen dort, aber mir war das ganze Jahr bewusst, was für ein wahnsinniges Privileg das ist, an diesem Ort zu sein. Also da kommt ja kein Mensch hin, ne? Und das alles sehen und erleben zu dürfen und dort zu Hause sein zu dürfen, das war... Und es ist eben ein Jahr, was abläuft. Die Uhr, irgendwann hat man ein Gefühl dafür, dass die Uhr tickt. Gerade wenn so die Sonne wieder aufgeht und man weiß, boah, in 2 Monaten kommen hier wieder Menschen her, dass man einfach das Gefühl hat, um Gottes Willen, diese kostbare Zeit läuft ab. Es ist eher genau umgekehrt, dass man denkt, den Rest, den habe ich noch bis ans Ende meines Lebens, das hier nicht.
Also es ist kein, jetzt ist es dann endlich bald vorbei und ich komme wieder nach Hause, sondern es ist eher ein, oje, ich würde am liebsten noch ein paar Monate ranhängen.
Ja, also die Überwinterung hätte ich gerne noch ein bisschen länger gehabt. Ja, das ist so. Aber ich glaube, ein Jahr ist eigentlich eine gesunde Dosis. Also mein Vorgesetzter hat mal gesagt, als ich so ein bisschen bedrückt war zum Ende der Überwinterung und wir telefoniert haben, meinte er, naja, für immer bleiben ist auch keine Lösung. Und damit hat er schon recht. Also ein Jahr ist eine gute Portion.
Wenn du mal so in die Selbstreflexion gehst, und das hast du ja sicherlich danach auch irgendwo gemacht, gibt es Dinge, wo du heute sagen würdest, das hat mich verändert, also das hat irgendwie einen Einfluss auch nachhaltig auf dich, wo du heute Dinge vielleicht anders siehst, wo du anders vielleicht mit dir selbst umgehst oder mit deiner Umwelt umgehst?
Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie nett zueinander ist. Dass man sich's schön macht, dass man sich unterstützt, so dass man milde ist. Das finde ich irgendwie unglaublich wichtig, und ich finde, das hat viel zu wenig Stellenwert hier. Es ist viel zu funktional, unsere Welt, viel zu sachorientiert. Und das ist mir auf jeden Fall geblieben. Und grundsätzlich finde ich einfach viele Sachen tatsächlich nicht mehr so wichtig, die wir Menschen irgendwie unglaublich dringend finden und von denen unser Leben so dominiert wird. Das passiert mir schon auch total. Aber ich bin immer wieder rausgezoomt, dass ich mich an diese Perspektive erinnere, wenn man wie von außen auf die Menschenwelt guckt und denkt, absurd, was wir hier machen, und so wichtig bin ich nicht. Also das bleibt schon.
Du hast ja vorhin schon beschrieben, es war eine sehr kleine Gruppe, mit der ihr da wart. Und weil du es gerade auch ansprichst, dass es wichtig ist, dass wir auch irgendwie gut miteinander umgehen. Ist das nicht auch am Anfang so eine gewisse Herausforderung, wenn man weiß, okay, das ist jetzt quasi meine Auswahl an menschlicher Interaktion für die nächsten Monate, und man weiß nicht so genau, komme ich denn mit den Menschen überhaupt wirklich klar? Mag ich die? Finde ich die vielleicht doof? Also am Ende menschelt es ja da überall irgendwie auch. Oder ist es dann wirklich dieses Setting, dass man sagt, okay, das ist halt jetzt so, und wir sitzen alle irgendwie im gleichen Boot und das verbindet dann wieder?
Also ich glaube, wir hatten wahnsinnig Glück miteinander, und wir haben auch ganz viel draus gemacht, beides. Weil das fällt einem nicht in den Schoß. Da muss man sich ein Jahr lang wirklich immer Mühe geben. Aber dass wir gut miteinander sind und dass wir es schön miteinander haben, das war uns allen eine ganz, ganz hohe Priorität. Und da lässt sich keiner einfach mal so gehen, weil ihm danach ist. Also natürlich darf man auch mal nicht sein bestes Selbst sein. Aber so, dass man irgendwie für die Gruppe und fürs Gelingen des Ganzen sich wirklich, wirklich ins Zeug legt, das ist irgendwie selbstverständlich. Und das geht auch mit der Aufgabe eines Überwinternden einher, ne? Das gehört einfach dazu. Und es geht nicht darum, ob ich jetzt gerade immer recht hatte oder ob mir jetzt gerade jemand blöd gekommen ist, sondern wie wird's gut? Wie haben wir es schön? Wie sind wir, also, und dann, wenn alle das leben, ist es, flutscht es irgendwie auch, und es wird wie die Kultur, die sich einbürgert, dass wir es uns schön machen, dass wir uns unterstützen und dass wir uns auch nicht umerziehen. Man muss die Leute so lassen, wie sie sind. Wir sind alle, wie wir sind. Keiner möchte umgebogen werden, und da unten geht's gleich dreimal nicht. Und man kann da unheimlich viel Spaß haben und eine ganz starke Verbundenheit aufbauen. Also mein Überwinterungsteam, dem würde ich jederzeit mein Leben und meinen Frohsinn wieder in die Hände legen. Den vertraue ich zutiefst. Bis heute. Also das ist geblieben.
Du warst dann ein Dreivierteljahr in Deutschland danach oder zurück in der Heimat. Und dann hat es dich direkt wieder in die Antarktis gezogen. Du warst dann 4 Monate lang auf einer Expedition zur Konenstation und hast da dann auch nochmal einiges erlebt. Was hat sich denn zwischen diesen beiden Expeditionen unterschieden? Gab es da Dinge, die dich dann nochmal wirklich auch überrascht haben bei dieser neuen Expedition? Gab es da Dinge, die auch ganz anders vielleicht nochmal waren?
Also im Grunde war alles anders. Also der Sommer ist ja sowieso eine völlig andere Saison. Da sind Flugzeuge da, da kommt das jährliche Versorgungsschiff, da sind Menschen. Und so eine Saisonexpedition ist sehr viel zweckgebundener als eine Überwinterung, in der man die krasse Einsamkeit hat, die im Sommer fehlt, so einsam die Antarktis auch ist. Also in meinem Empfinden, weil ich natürlich den krassen Wintervergleich hatte. Und natürlich auch vom Sozialen her ist es ganz anders, ne? Man wird nicht so Familie. Aber es war sehr spannend, weil ich natürlich immer ortsständig war in der Überwinterung an Neumeier, und ich habe immer nach Süden geguckt, wo die Einsamkeit noch ergreifender ist und noch irgendwie fremder wirkt. Und dann bin ich halt im Jahr drauf dahin gefahren, ne? und dann auch so unterwegs zu sein mit dem Pistenbully, mit hinten dran Wohncontainern, eigene Tankstelle dabei, eigenen Generator dabei, wirklich 10 Tage und dann auf den Eisbuckel rauf, der 3000 Meter hohes Eis, wo oben dann auch wirklich die Luft dünn ist, weil man relativ nah am Pol ist sozusagen, erdgesamtheitlich gesehen. Das war eine ganz neue Erfahrung und das war ganz, ganz toll, auch das Inland zu sehen, am Kottasgebirge vorbei und so. Das ist zwar der gleiche Kontinent, aber was völlig anderes.
Jetzt bist du ja einige Zeit schon wieder zurück. Wie blickst du denn in die Zukunft? Kribbelst dich schon wieder in den Fingern, dass du sagst, ach, ich würde schon gern mal wieder irgendwie ins Eis, egal welche Region es dann am Ende ist?
Also im Moment möchte ich in Deutschland bleiben, auch aus einfach familiären Gründen und aus unterschiedlichen Gründen möchte auch wieder Gefäßchirurgie machen, was ich jetzt ja auch mache. Aber natürlich ist das Eis einfach eine große Liebe. Das wird schon in irgendeiner Form irgendwo wieder drankommen.
Das heißt, auch privat zieht es dich dann eher in den Norden für den Urlaub als an den Strand?
Ich mag fast alles. Also tatsächlich, bin viel auch in Westafrika unterwegs gewesen. Ich war in China, Myanmar, ich habe in Bordeaux und Trinidad studiert, neben Deutschland. Also ich mag ganz, ganz vieles. Aber die sehr einsamen Regionen haben trotzdem schon einen besonderen Platz. Ja.
Ist das eigentlich was man dann im Rückblick zurück in der Heimat auch irgendwo in seinen Alltag stärker integriert? Also dieses Alleinsein, auch das Alleinsein zu genießen irgendwo, diese Einsamkeit auch irgendwo einen Raum im Alltag danach findet?
Also ich habe mich in der Antarktis eigentlich gar nicht einsam gefühlt, weil ich natürlich die Gruppe hatte und im Grunde immer jemand da ist, wenn man möchte. Ne? Aber ich hatte schon immer auch das Bedürfnis nach Rückzug. Das kann man ja auch in der Überwinterung gut haben. Aber die Ortseinsamkeit, diese völlige Abgeschnittenheit von der Zivilisation, darauf habe ich immer Hunger.
Wie lange braucht man denn da eigentlich, wenn man zurückkommt, dann auch das erste Mal vielleicht wieder in einer Großstadt ist, wie lange braucht man denn, bis man sich da wieder irgendwie akklimatisiert hat und mit diesem Lärm der Großstadt, den vielen Menschen auch dann wieder umgehen zu können?
Also ich glaube, bei mir hat es 4-5 Monate gedauert und mir hat die Kleinstadt völlig gereicht. Da reicht ein Kleinstadtsupermarkt, da reicht ein Parkplatz, ein Marktplatz, egal was. Es ist alles sehr menschengeprägt und sehr voll und sehr eng, fühlt es sich an. Und irgendwie auch fremd, weil die Perspektive, man hat das Gefühl, die Leute haben eine Perspektive, als würden sie in einem Labyrinth rumlaufen und nicht sehen, was drüber ist. Und wenn man so weit rausgezoomt war, dann das kam mir ganz fremd vor. Ich habe mich sehr unzugehörig gefühlt zu den Menschen, die hier leben. Und es hat Monate gedauert, bis ich da halbwegs angekommen war. Und Großstadt habe ich trotz allem genossen. Wir waren zur Nachuntersuchung für diese NASA-Studie auch in Berlin. Da haben wir uns getroffen und das fand ich eigentlich super. Also ich finde, so eine Menschenmasse in der Großstadt ist ja auch wie so ein Element. Das kann ich sehr genießen.
Ich danke dir sehr, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie dein Leben dort in der Antarktis tatsächlich mitten im Eis war. Und bin schon sehr gespannt, wenn du dann irgendwann mal auf die nächste Expedition gehst, was du dort erleben wirst und dann berichten wirst. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.